HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Florian Schwinn. Guten Tag.
Your Excellency, you have the floor.
Can you hear me now?
Yes, yes, we can hear you.
Okay.
Hello. Is it me you're looking for?
Wir hoffen, dass das alles technisch klappt. Also ich persönlich weiß, wie man in eine Halle mit Tausenden von Leuten reinredet, wie man das so in den digitalen Raum reinmacht. Das ist auch für uns das erste Mal.
Last call für Beate.
Gibt es noch ein technisches Problem?
Ja, und zwar nicht nur eins.
Can you hear me now?
Hello. Can you hear me?
Corona war ein Schub für die Digitalisierung unserer Parteiarbeit. Doch wir stoßen an rechtliche Grenzen. Ich fordere die anderen Parteien auf, mitzumachen und das Parteiengesetz zu reformieren.
Last call für Beate. Ich sehe, Beate taucht nicht auf. Dann Jutta, dich habe ich schon gesehen. Liebe Jutta, bitte zeige dich. Es ist, wir haben das jetzt schon häufig gehört, die Stunde der Exekutive. Die Krise ist die Zeit und die Chance der Regierung. Das stimmt auch in der Corona-Krise. Die Opposition ist weniger sichtbar, weniger hörbar. Die Umfragewerte stützen die Regierenden. Und die meisten Regierten haben erst einmal eine Weile stillgehalten, weil auch die Zivilgesellschaft sich neu orientieren muss. Darunter leidet die Demokratie. In der neuartigen Corona-Krise tut sie das zusätzlich noch auf eine neuartige Weise. Und das trifft auch die Regierungsparteien. Der erzwungene Abstand zueinander, die Verschiebung der meisten Aktivitäten ins Virtuelle, das macht die ganze Politik im Wortsinn weniger greifbar. Nicht zum Anfassen, kaum Chancen für Neuerungen, außer den von der Krise erzwungenen. Dass die Parteien in der deutschen Demokratie an der politischen Willensbildung mitwirken sollen, steht im Grundgesetz. Aber wie sollen sie das tun, wenn sie sich selbst virtualisiert haben und wir gleichzeitig von der virtuellen Demokratie noch sehr weit entfernt sind? Neuland. Und das nicht unbedingt fruchtbar. Eingefrorene Willensbildung, Parteien in der Corona-Krise, so haben wir den Tag in HR2 Kultur heute überschrieben. Heute hätte er eigentlich sein sollen, der streitbare Parteitag der Linken. Heute wollten sie sich über das zukünftige Programm, eventuelle zukünftige Regierungsbeteiligungen und die zukünftige Parteiführung einigen. Oder erstmal raufen, dann zusammenraufen, wie das bei der Linken so ist. So wäre, muss man sagen, denn Corona macht aus dem Ganzen einen Konjunktiv. Birte Sonnichsen über die Führungsfragen und andere Fragen der Linken in virtuellen Zeiten.
Die Linken streiten sich, gerne und häufig. Das wäre wohl auch an diesem Wochenende in Erfurt nicht anders gewesen. Auch für die Parteivorsitzende Katja Kipping hätte es viel Gesprächsbedarf gegeben.
Das hätte ein sehr diskussionsreiches und aufregendes Wochenende werden sollen.
Wie aufregend es für sie persönlich geworden wäre, dazu schweigt Kipping weiter. Auf der Tagesordnung in Erfurt hätten eigentlich Wahlen des Parteivorstandes gestanden. Seit 8 Jahren steht Kipping zusammen mit Bernd Rieksinger an der Spitze der Linken. Ob sie nochmal antreten wollen, verraten die beiden immer noch nicht.
Die Debatte um die Kandidaturen, die soll nach der inhaltlichen Debatte stattfinden. Und deswegen war immer klar, dass man erst so 2 Monate vorm Parteitag mit der entsprechenden Personaldebatte anfängt und davor eher der Fokus auf der inhaltlichen Debatte liegt.
Eigentlich sieht die Satzung vor, dass Parteichefs nach 8 Jahren abtreten sollen. Sie müssen aber nicht. Also bleibt offen, welches Duo die Linken ins Wahljahr führen wird. Auch ein eindeutiger inhaltlicher Kurs ist nicht zu erkennen. Klar ist, Kipping will mitregieren, strebt Rot-Rot-Grün oder Grün-Rot-Rot an. Darüber ist sie sich inzwischen auch mit Co-Chef Bernd Rieksinger einig. Doch im Rest der Partei wird auch über diese Frage noch diskutiert.
In meiner Partei gibt es halt eine sehr lebendige Debatte, ja, wo wir auch kritisch auswerten, was haben Regierungsbeteiligungen gebracht, wo hat man auch Fehler gemacht, aus denen man was lernen kann. Also da sind wir noch mitten in der Diskussion.
Es gibt so viele Strömungen in der Partei, dass man kaum alle unter einen Hut bringen kann. Inzwischen mehren sich aber aus verschiedenen Flügeln die Stimmen, die sich neue Gesichter an der Parteispitze wünschen. Doch wer könnte das sein? Ein Name, der immer wieder fällt, Jan Korte. Er ist parlamentarischer Geschäftsführer und gehört eigentlich der Abteilung Klartext an. Aber selbst er windet sich auf die Frage, ob er sich eine Kandidatur nicht vorstellen könnte.
Jetzt muss ich leider wie ein Politiker antworten, aber das ist im Moment wirklich nicht in meiner Planung. Ich bin erster parlamentarischer Geschäftsführer. Das macht Spaß und das ist gerade auch relativ herausfordernd. Und natürlich, wenn die Zeit kommt, wird es darüber Gespräche geben, aber es ist im Moment einfach nicht meiner Planung.
Korte kennt seine chronisch zerstrittene Partei gut. Er ist sich sicher, dass sie am Ende eine vernünftige Lösung finden wird.
Wir sind ja dafür bekannt und manchmal auch berüchtigt, dass wir uns ordentlich streiten können und man manchmal auch denkt, Mensch, ist das jetzt nötig? Aber eins ist auch sicher, wenn es drauf ankommt, dann steht unser Laden auch zusammen.
Die Führungsfrage haben die Linken also ebenso vertagt wie ihren Parteitag. Ende Oktober soll der jetzt stattfinden. Bis dahin wird weiter digital diskutiert. Da bleiben ein paar Dinge auf der Strecke.
Natürlich fehlt die direkte zwischenmenschliche Begegnung und natürlich fehlt irgendwie, wenn Parteitag nicht stattfindet, dass man nochmal zusammen ein Bier trinken geht oder zusammen ein Tänzchen macht.
Das wollen sie nachholen, auf Abstand. Der Parteitag soll mit speziellen Corona-Regeln anders als üblich ablaufen. Für Katja Kipping könnte es dann ein Freudentänzchen geben oder doch einen Abschiedstanz.
Und wir gehen im Parlament, das natürlich leer ist zurzeit, einen Schritt in die Mitte und landen bei der SPD und gucken auf Sie mit Stefan Andreas Kastorf, Chefredakteur des Tagesspiegels in Berlin und Kenner der Sozialdemokratie. Guten Tag.
Guten Tag. Inzwischen Herausgeber, nicht mehr Chefredakteur.
Na sowas. Habe ich das übersehen?
Nein, kein Problem.
Die SPD hat es noch geschafft, sich vor Corona eine neue Führung zu geben, Doppelspitze wie bei den Grünen. Das war ein langes Prozedere mit Regionalkonferenzen und am Ende die Abstimmung der Parteibasis. Wir erinnern uns dumpf, aber wir erinnern uns seit Corona immer weniger daran, wer da an die Spitze gewählt wurde. Weshalb sind Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans eigentlich so unsichtbar die meiste Zeit?
Escabo, ja. Nun waren sie ja vorher auch nicht sehr bekannt. Der eine war schon fast im politischen Ruhestand, die andere war eher in den hinteren Bänken des Parlaments und der Partei zu finden und nun wurden sie nach vorne gezogen, tatsächlich gezogen von der Mehrheit der Mitglieder, das darf man nicht vergessen, weil die Regionalkonferenzen so endlos wie uns Journalisten erschienen sein mögen und so ermüdend sie vielleicht auch waren, dann doch in der Partei eine gewisse Form von Interesse gefunden haben. Jetzt nicht Hunderttausende, aber es waren dann doch schon einige.
Mehr als bei Corona möglich gewesen.
Ja. Und das hat schon einen Vorgeschmack gegeben. Hat auch was Virtuelles, man konnte es sehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Sozialdemokraten kannten sie plötzlich und fanden sie dann doch sympathischer als alles das, was da sonst so geboten wurde und haben sie jetzt genommen. Ja. Die Sozialdemokraten haben keine Kultur der Aufnahme neuer Parteichefs. Das muss man schon sagen. Also da musst du ein dickes Fell haben und starke Nerven, um das dann, man muss sich vorstellen, sieben Jahre durchzuhalten wie Sigmar Gabriel. Das ist schon eine lange, lange Strecke, wenn man dann die anderen betrachtet, die da auch noch waren.
Also das ist ganz normal, sagen Sie, dass die SPD...
Nein, nicht normal. Für die Sozialdemokraten
ja,
ist normal, dass sie ihre Parteichefs erstmal schlecht behandeln. Ja.
Gut.
Und dann können die nur hoffen, dass sie irgendwann sich bei der Partei durchsetzen.
Nun sind die aber von der Basis, wir haben es ja jetzt schon zweimal gesagt, gewählt worden. Mhm. Das heißt, sie wollten eigentlich auch der Transmissionsriemen von der Basis in die Parteispitze und dann letztlich auch in die Regierungen, da wo die SPD beteiligt ist, auch in die Bundesregierung sein. Kann man das überhaupt in Corona-Zeiten? Wahrscheinlich eher nicht, oder?
Ach doch, also erstmal wird unterschätzt, Saskia Esken versteht tatsächlich dann doch auch was vom Internet. Ja? Also sie kann auch programmieren und Programmiersprachen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass sie ja sichtbarer werden. Sehr kontrovers. Ja, also es sind nicht die sozialdemokratischen Vorschläge, die sonst immer zur SPD-staatstragenden Partei Deutschlands geführt haben, sondern das sind jetzt mal andere. Durchaus mit einem linken, landläufig, wie sagt der Heiner Geißler immer, gesäßgeografisch, ein linker Aspekt. Aber das wird wahrnehmbar. Und nun muss man rausfinden, ob
also, das... Also, dass Sie sich mit der IG Metall angelegt haben, als es um die Autoprämie ging zum Beispiel.
Naja, die IG Metall ist eher rechtssozialdemokratisch. Mhm. Nicht? Das ist eher also auch innerhalb der sogenannten Linken gibt es ja durchaus auch verschiedene Strömungen. Und die Sozialdemokratie ist ja nicht nur links. Es gibt da durchaus auch konservative, bewahrende Sektionen, will ich mal meinen. Also in der Sicherheitspolitik war die Sozialdemokratie über lange Jahre, von Chili bis zu Pistorius, war sie über lange Jahre konservativ.
Da geht es
darum zu sichern, was die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer, früher die Arbeiter, sich erarbeitet haben.
Weil Sie gerade Pistorius erwähnt haben, mit dem hat sich Saskia Esken jetzt auch angelegt, als sie gesagt hat, es gäbe wohl auch Rassismus in der deutschen Polizei nach dem Tod von George Floyd in den USA.
Ja, aber sie hat gesagt, also wir gehen jetzt noch von Einzelfällen aus, sie will jetzt die Polizei nicht unter Generalverdacht stellen, aber die Einzelfälle sollten uns dann doch schon auch aufmerksam machen. Und da sage ich, da gibt es in der Polizei kritische, die sagen, ja, damit sollten wir uns auch mal befassen. Der Fehler, wenn man es so nennen will, den sie gemacht hat, ist den Eindruck zu erwecken, als könne man das, was in Deutschland ist, mit den Vorgängen in den USA vergleichen. Mhm. Das geht nun gar nicht, das ist klar. Aber allein nur schon Fragen zu stellen, heißt ja nicht, schon zu irren. Frage heißt erstmal, müssen wir uns damit beschäftigen, sollen wir uns damit beschäftigen, gibt es das? Und dann kann man immer noch sagen, nee, so gibt es nicht, aber das und das sollten wir vielleicht besser machen. Das ist eine Tugend. Eigentlich ist Fragen, führen durch Fragen eine Tugend. Ja, Esken und Novabo neigen dazu, auch schon gleich die Antwort zu geben. Und das macht sie dann angreifbar. Es ist aber so, auf der anderen Seite, ja, sozialdemokratischer Parteivorsitzender, mit Genderstern darf auch angreifbar sein. Es ist nicht so, als ob die nur dazu angetreten wären, die Regierungspolitik zu vertreten.
Aber wenn wir mal auf der Straße jetzt, wenn wir jetzt auf die Straße gehen würden und jemanden fragen würden mit 2 Meter Sicherheitsabstand, wer ist SPD-Vorsitzender, würden doch die meisten wohl Olaf Scholz sagen, oder?
Das kann sein. Das würde Olaf Scholz auch gefallen, nur ist er halt eben in der Sozialdemokratie unbeliebt. Ich meine, das darf man nicht unterschätzen. Die Sozialdemokraten mögen vielleicht, dass er erfolgreich war und Wahlen gewonnen hat. Aber sie mögen ihn und den Typus Sozialdemokraten, den er verkörpert, nur schwer ertragen. Das ist einfach so. Denn bei allen Wahlen schon vorher, bevor er sich für den Parteivorsitz bewarb, war er immer mit, ich weiß nicht, 56%, also unter 60% abgekommen. Und das ist natürlich für einen stellvertretenden Parteivorsitzenden, wenn ihn die Hälfte der Partei, also der Funktionäre da ablehnt, ist natürlich auch nicht das allerbeste Ergebnis. Ja, aber klar, der ist halt sichtbar. Und jetzt ist Andrea Nahles weg und dann muss man sich daran gewöhnen, dass eben, wie gesagt, die vorher schon niemand kannten, dass die sich jetzt erst ranrobben an das, was man öffentliches Bewusstsein nennt.
Und das müsste doch eigentlich in der Corona-Krise ganz gut funktionieren. Also ich habe ein bisschen geguckt, Norbert Walter-Borjans war in der letzten Zeit im Fernsehen öfter zu Gast bei irgendwelchen Talkshows. Saskia Esken ist ziemlich, die haben es ja schon gesagt, sie kann programmieren, ist ziemlich präsent im Netz. Aber das zahlt sich für die SPD bei allen Umfragen immer nicht aus, obwohl sie Regierungspartei ist.
Ja, habe ich eine Erklärung,
bitte?
Die Ihnen möglicherweise fremd vorkommt, aber Sigmar Gabriel hat als Sozialdemokrat mal gesagt, man müsse die Angela Merkel zum Ehrenmitglied der Sozialdemokratie ernennen. Angela Merkel ist nun bekannterweise lange, lange CDU-Vorsitzende gewesen und immer noch Bundeskanzlerin, macht aber im Kern sozialdemokratische Politik. Ich glaube, der Fachbegriff dafür ist Shadowing. Also irgendeiner sagt, pass mal auf, wir sollten das so und so machen. Das sagt dann die Bundeskanzlerin oder die CDU-Vorsitzende oder wer auch immer dann das da gerade war. Ja, das machen wir doch. Und übernimmt, was sie ja auch de facto getan hat, das ist ja empirisch nachzuweisen, übernimmt Vorschläge, Ideen der Sozialdemokraten, weil das Regierungshandeln ist. Das gefällt ihr, das macht sie. Und schon ist die sozialdemokratische Politik durchgesetzt, nur niemand bringt sie mit den Sozialdemokraten in Verbindung. Und wenn die gewissermaßen ideelle Chefsozialdemokratin, also die Vorsitzende der Sozialdemokratischen Union Deutschlands, wenn die dann auch noch Bundeskanzlerin ist, dann so, ja, brauchen wir die Sozialdemokraten nicht mehr. Das klingt karikierend, hat aber einen wirklich tiefen, tiefen Ernst. Also die sozialdemokratische Politik ist ungewöhnlich erfolgreich und die machen auch erfolgreiche Politik im Detail. Das ist auch große Politik zum Beispiel, zum Teil. Also Veränderungen der Grundsätze von Politik. Und trotzdem sagen die, naja, gut, das macht ja die Merkel auch. Ja, so, und dann bleibt die Sozialdemokraten, bleiben die bei 15, 16, 17 Prozent.
Die beste sozialdemokratische Bundeskanzlerin, die SPD nie hatte.
So, genau, so kann man es nennen, ja. Das ist so, das ist für die Sozialdemokraten, hat das auch einen Hauch, und da muss man wirklich ernst werden, das hat einen Hauch von Tragik. Wenn man mal guckt, was sie alles durchgesetzt haben, dann reden sie es allerdings auch noch schlecht. Die Sozialdemokraten machen auch immer so einen Wahlkampf, ja, also wenn wir alleine regieren würden, dann wäre es noch besser. Oder dann wäre das so und so und so. Ja Gott, jeder weiß, dass sie niemals allein regieren werden. Und anstatt stolz zu sein auf das, was sie trotz unterlegener Prozentzahlen in einer großen Koalition errungen haben, auch dadurch, dass die Bundeskanzlerin das anerkennt, umgekehrt wird ein Schuh raus und sagen, ja, vielen Dank, Frau Merkel, hier haben Sie Mitgliedsantrag, dann kommen Sie auch gleich zu uns, dann haben wir auch keine Probleme mehr, dann, wie gesagt, haben wir auch die Bundeskanzlerin schon die ganze Zeit. Aber das ist auch eine Frage der Verfasstheit. Und ich verstehe die Sozialdemokraten, dass die sagen, so, jetzt haben wir es, und das ist auch Empirie, das ist Mathematik, Aussagenlogik. Jetzt haben wir es so viele Jahre probiert mit einem Kurs, der, wie gesagt, staatstragend, immer nur staatstragend ist. Also die eigentlich staatstragende Partei Deutschlands. So, Und jetzt wollen wir mal was Linkeres machen. Vielleicht bringt uns das 1 Prozentpunkt, 2 bis 5 Prozentpunkte mehr. Es ist nicht vermessen, wenn es 20 Jahre nicht funktioniert hat, mal im 21. Jahr was anderes zu probieren.
Und das schauen wir uns gerade an und hoffen, dass es vielleicht die Sozialdemokratie wieder etwas sichtbarer macht. Stefan Andreas Kastorf, Herausgeber des Tagesspiegels in Berlin und Kenner der Sozialdemokratie. Und wir werden noch hören, dass nicht nur die SPD ein Problem mit Angela Merkel hat. Eingefrorene Willensbildung, Parteien in der Corona-Krise, der Tag in HR2 Kultur. Hier kommt das Märchen vom Dornröschen-Lockdown von Rainer Dachselt.
Es war einmal ein Land, das war so schön, dass alle Welt es nur Deutschland nannte. Deswegen saßen auf dem Thron Königin Angela und Vizekönig Olaf und regierten nach dem Motto »Weiter so«. Die Menschen im Lande aber seufzten, denn sie wünschten sich endlich einen Thronfolger oder sogar eine Thronfolgerin, die ihnen frischen Wind, Klimaschutz, Rente und schnelles Internet geben würde. Im Jahre des Heils 2020 schien es endlich soweit zu sein. Von überall strömten potenzielle Thronfolger herbei, die das Land leiten wollten. Von rechts strömten da der kühne Friedrich, der schlaue Armin und der blasse Norbert herbei. Von links die strenge Saskia, der noch blassere Norbert und der freche Kevin. Und von hinten kamen die fröhliche Annalena und der weise Robert. Und sie riefen einen Ideenwettbewerb aus, wer am besten regieren sollte. Dazu luden sie 12 Expertinnen aus dem Feenreich ein. Die 13. Fee war nicht eingeladen, angeblich aus Proporzgründen. Sie war aber eine böse Epidemiologin und um sich zu rächen, braute sie aus verrückten Zahlen und irrwitzigen Annahmen eine giftige Prognose zusammen und begab sich zum Fest. Dort hatten schon 11 Feen ihre Segenswünsche zu den Themen Rente, Klimaschutz und schnelles Internet formuliert, als die ungebetene Nummer 13 dazwischen platzte und den Fluch aussprach. Ein Virus soll euch befallen mit einer Infektionsrate R gleich 100 und davon sollt ihr alle tot hinfallen, hahaha. Alle waren erschrocken, aber die 12. Fee hatte noch nichts gesagt. Sie sprach, »Hallo, ich bin der Jens und ich kann den Fluch nicht ungeschehen machen, aber abmildern. Die Infektionsrate betrage nur 1,5 und das ganze Land soll nicht tot um, sondern in einen Dornröschen-Lockdown fallen.« Da sahen sich alle an und fragten sich, was das wohl bedeuten möge.
Das Märchen vom Corona-Lockdown, Fortsetzung folgt. Die Linken können ihren für heute geplanten Parteitag nicht abhalten und tun sich schwer mit der Debattenkultur in der Virtualität. Die SPD-Führung hat Probleme mit der Sichtbarkeit und muss provozieren, um gehört zu werden. Die Partei profitiert in den Umfragen nicht vom Corona-Krisenmanagement, obwohl der Mann mit der Bazooka Vizekanzler ist. Es gibt aber eine Partei in Deutschland, die in der Corona-Krise überhaupt kein Problem hat, zumindest nicht mit den Umfragewerten. Alex Krämer.
Eigentlich ist ja alles klar. Die Union steht in Umfragen kurz vor 40%. Das liegt unter anderem daran, dass die beliebteste deutsche Politikerin der CDU angehört und daran, dass viele finden, diese Politikerin habe in der Krise einen guten Job gemacht.
Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
So klingt der Sound der Krisenkanzlerin.
Es kommt auf jeden an. Niemand ist verzichtbar.
Der kam unter dem Strich gut an und damit wäre eben eigentlich alles klar. Die muss Parteichefin sein und Kanzlerkandidatin werden. Blöd nur, dass Merkel das ablehnt. Und ihre Nachfolgerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat im Februar auch schon hingeschmissen, den Rückzug angekündigt. Jetzt ärgert sie sich vielleicht drüber, aber zu spät. Sie darf nur noch die eigene Nachfolgedebatte moderieren. Da gibt es allerdings Corona-bedingt wenig zu moderieren. Norbert Röttgen hatte immer nur Außenseiterchancen, die jetzt nochmal geschrumpft sind. Friedrich Merz fehlt die Möglichkeit zu großen Auftritten mit viel Publikum. Er kommt wenig vor, redet gelegentlich in Talkshows über Wirtschaftspolitik und sieht seine Zeit noch kommen.
Wir werden im Herbst andere Themen haben. Wir werden dann vielleicht im Oktober, möglicherweise erst im November, auch den innerparteilichen Wettkampf wieder aufnehmen und dann wird am 4. Dezember in Stuttgart entschieden und bis dahin sind es noch 6 Monate.
Glaubhaft gelassen wirkt der Mann aus dem Sauerland, der anders als früher nicht mehr gegen Merkel schießt, sondern die Bundesregierung lobt.
Nochmal alles in allem, ich finde, das ist bis jetzt doch ganz gut gelaufen.
Mit Friedrich Merz ist immer zu rechnen, aber Corona arbeitet gegen ihn. Er kann sich bei 20 Prozentpunkten Vorsprung vor den Grünen nicht mehr als derjenige profilieren, der die CDU aus der Krise holt. Welche Krise denn? Schlanker Staat, sein Lieblingsthema, ist zurzeit auch nicht so angesagt und ihm fehlt ein Regierungsamt als Bühne. Das wiederum haben Jens Spahn und Armin Laschet, die als Duo antreten, mit Laschet als Nummer 1.
Es geht um Leben und Tod, so einfach ist das. und auch so schlimm.
So klang der nordrhein-westfälische Ministerpräsident zu Beginn der Krise. Er verzettelte sich dann ziemlich in verschiedenen Öffnungsdiskussionen, hat sich mittlerweile aber wieder gefangen. Und sein Kompagnon Spahn, ein echter Corona-Profiteur. Gesundheitsminister in der Krise, das kann richtig gut gehen oder richtig schief. Für Spahn ist es bisher gut gegangen. Er wirkt informiert, sortiert und sehr, sehr klar.
Wir werden jeden Tag weiterhin sagen, was wir wissen, aber auch, was wir noch nicht wissen.
Das Hin und Her um die Corona-App hat ihm bisher nicht geschadet. Nächste Woche will Spahn sie endlich vorstellen. Manchmal fragt er sich vermutlich, ob es andersrum nicht besser gewesen wäre, er als Nummer 1 im Duo und Laschet als die 2. Aber der Mann ist gerade 40 geworden und hat noch Zeit. Die Entscheidung, wer denn nun Parteichef wird, fällt voraussichtlich im Dezember. Und die, wer Kanzlerkandidat wird, danach. Denn da gibt es ja noch die CSU und den CSU-Chef. Der ist von allen hier betrachteten Unionsmännern der mit den mit Abstand besten Umfragewerten. Aber Markus Söder sagt ja, er wolle gar nicht Kanzlerkandidat werden. So glaubwürdig wie Angela Merkel kriegt er das allerdings nicht hin.
Alex Krämer aus Berlin. Und wir gehen nach München zu Professor Ursula Münch, Politikwissenschaftlerin an der Bundeswehr-Uni in München und Leiterin der Bayerischen Politischen Akademie Tutzing. Guten Tag.
Guten Abend, Herr Schwinn.
Mit Markus Söder hat der Kollege eben seinen Beitrag aus Berlin beendet. Lassen Sie uns da weitermachen. Ist das so, dass das nicht so eindeutig ist, was Markus Söder will, in Bayern bleiben oder doch Kanzlerkandidat der Union werden?
Also er will eigentlich beides. Also er will und muss wollen in Bayern bleiben. Die CSU braucht ihn, weil man muss sich ja denken, wenn jetzt Söder gehen würde, hat die CSU in Bayern ein Nachfolgeproblem. Und der bayerischen CSU, der CSU ist der Bayerische Landtag und das dortige Abschneiden bei Landtagswahlen immer noch wichtiger als der Bundeserfolg. Also insofern muss er eigentlich hier bleiben wollen in Bayern. Und gleichzeitig natürlich hat auch Söder Ehrgeiz und der Mann ist erst Anfang 50, also dass man sich da das eine oder andere noch vorstellen kann und vielleicht auch auf Rufe, also die er hören könnte, die aus der CDU kommen, das kann ich mir schon denken.
Also er sagt ja, aber er sagt es eben nicht eindeutig zurzeit, was er will, weil er es vielleicht auch gar nicht weiß.
Das wäre ja viel zu früh, genau. Also ich meine, Söder ist nun so ziemlich alles nur nicht doof und er weiß, dass das nun also wirklich nur verbrannte Erde hinterlassen kann, weder für die CDU gut ist, noch für die CSU. Aber die CSU macht ganz klar, dass die CDU die Kanzlerkandidatur eben nicht ohne die Schwesterpartei entscheiden kann. Die CSU hat einfach zu viele Erfolge in Bayern und die sind für die gesamte CDU und CSU wichtig. Deshalb, man redet auf jeden Fall mit.
Dann schauen wir mal auf die CDU und ihre Probleme in der Corona-Zeit. Einerseits steht die Union, wir haben es eben gehört, super da, beste Umfragewerte. Andererseits sollte sie längst eine neue Führung haben und sich um die K-Frage kümmern können. Das kann sie aber nicht. Was bedeutet der Schwebezustand?
Also zunächst kann man sicherlich mal feststellen, ich glaube, da braucht man nicht allzu viel prophetische Fähigkeiten, dass diese Umfragewerte nicht so bleiben werden. Also die werden auch wieder zurückgehen. Die CDU hat jetzt große Erfolge. Sie hat diesen Exekutivbonus, diesen Regierungsbonus. Aber die werden auch wieder runtergehen, vielleicht nicht mehr so dramatisch, wie das schon mal war. Aber natürlich diese Schwebeposition, dieses Abwarten müssen, das lähmt einerseits. Andererseits ist es natürlich etwas, was alle gleich betrifft. Und wir haben jetzt nun das Kandidatentableau, aber man sieht ja jetzt nicht, dass da noch Leute in der zweiten Reihe warten würden. Also die hätten sich ja schon zu Wort melden können. Und ich sehe jetzt ehrlich gesagt auch nicht, dass sich jetzt durch das Warten, durch diesen Schwebezustand allzu viel verändert, außer dass Friedrich Merz natürlich hofft, dass die Themen noch andere werden. Ich befürchte, dass das Thema Corona zumindest noch lang genug bleibt, um sowohl Laschet als auch Jens Spahn als auch natürlich Söder durchaus die höhere Aufmerksamkeit zukommen zu lassen.
Einerseits ist die CDU vor allem in Persona Angela Merkel derzeit ungeheuer aktiv. Andererseits steht sie, man hat das ja eben auch in ihrer Rede schon gehört, steht sie irgendwie still. Liegt das vielleicht auch daran, dass nur noch die Parteispitze sich in Videokonferenzen trifft und der Kontakt zur Basis, vielleicht auch zur zweiten Reihe, die Sie eben erwähnt haben, in die Länder virtuell auf der Strecke bleibt? Oder ist Basis nicht das Problem der CDU?
Also die CDU hat natürlich, Angela Merkel ist jetzt vielleicht nicht der Typ, wie Helmut Kohl war, der ja dafür berühmt und berüchtigt war, dass er diesen wunderbaren Kontakt zur Basis hatte, dass er jeden kannte, mit den Leuten telefonierte. Das ist nicht Angela Merkels Thema. Also das liegt ihr bei weitem weniger. Sie braucht dann tatsächlich Regionalkonferenzen, die angesetzt werden müssen. Das kann sie nicht. Das fehlt aber jetzt eben gleichzeitig allen. Aber diesen Bezug zur Basis braucht man ja vor allem auch dann, wenn sich da Verfremdungseffekte einspielen. Und die sind ja zurzeit nicht. Also der Rückhalt der Basis insgesamt der gesamten CDU ist ja im Augenblick groß Kunststück, wenn die Werte so gut sind.
Ja, aber die Drittsiegel von Frau Merkel, die großen Schuhe der Kanzlerin, die werden ja immer größer in der Corona-Krise.
Unbestreitbar. Aber wenn die Kanzlerin nicht mehr antritt, trifft das alle. Das ist zum ersten Mal eine Bundestagswahl, wo wir 15 Monate vorher keine Ahnung haben, wer eigentlich von den verschiedenen Parteien antritt. Nicht mal von den Grünen wissen wir es.
Aber alles, was Merkel folgt, kann nur kleiner sein.
Ohne Zweifel, aber das hat man bei Helmut Kohl auch gesagt. Da hat man auch gedacht, ja, wer soll diese Fußstapfen, die ja nun auch physisch sehr groß waren, wer soll das jemals ausfüllen? Und kein Mensch hat es Angela Merkel zugetraut.
Und mit der Neuausrichtung der Partei, was ist damit? Ein guter Teil der CDU wollte ja wieder konservativer werden. Das hat man ja gemerkt, auch an dem Beifall für Friedrich Merz. Weg von der Sozialdemokratisierung à la Merkel. Davon hört man nichts mehr so viel. Ist das jetzt durch?
Ja, das ist eine gute Frage. Das kommt vermutlich darauf an, wie die nächste Krise lauten wird. Also wir werden wieder eine Krise bekommen, hoffentlich nicht allzu nah in der allzu nächster Zeit. Und dann hängt es davon natürlich ab. Aber die CDU beobachtet ja auch gerade bei Markus Söder, dass man es schaffen kann, einerseits ja Ordnung voranzutreiben, Sicherheitspolitik zu betreiben und trotzdem dann auch nicht mehr so ganz massiv mit Brachialgewalt die Ordnungspolitik und die Flüchtlingspolitik rigide zu gestalten, sondern auch so eine gewisse Liberalität hineinzubringen. Und man sieht, dass das offensichtlich relativ erfolgreich ist, zumindest bei bestimmten Personen. Also insofern ist Friedrich Merz nicht mehr derjenige, der jetzt im Grunde der diese Projektionsfläche der enttäuschten CDUler ist.
Ursula Münch, Professorin an der Bundeswehr-Uni in München und Leiterin der Bayerischen Politischen Akademie in Tutzing. Recht herzlichen Dank. Eingefrorene Willensbildung, Parteien in der Corona-Krise. Der Tag in HR2 Kultur. Und weiter geht es mit dem Märchen von Corona-Lockdown.
Kaum hatte die Fee Jens zu Ende gesprochen, da fiel ein Dornröschen-Lockdown über das schöne Land Deutschland. Königin Angela konnte gerade noch sagen, wir stehen erst am Anfang dieser Pandemie, da erstarrte sie. Vizekönig Olaf versprach später mit einem großen Wumms die Schatzkammer für alle zu öffnen und erstarrte ebenfalls. Der kühne Friedrich wollte gerade dem schlauen Armin eine verbale Ohrfeige verpassen und erstarrte. Die strenge Saskia und die fröhliche Annalena erstarrten, während sie gemeinsam an einem linken Projekt bastelten. Der weise Robert sackte in sich zusammen und die beiden blassen Norberte blieben einfach so starr, wie sie schon waren. Es herrschte gespenstische Stille im ehemals so schönen und lauten Land. Niemand dachte mehr an Kinder, Klima, Rente und schnelles Internet. Alle lagen starr unter dem Bett und kamen nur hervor, um nachzusehen, ob der R-Wert gestiegen wäre. Im Volk dachte niemand mehr an die Herausforderungen der Zukunft, sondern man erzählte sich Wundergeschichten. In 12 Monaten oder vielleicht auch in 100 Jahren würde ein Prinz kommen mit einer großen Impfspritze und der würde den Lockdown-Zauber zerbrechen. Aber bis dahin müsste man halt unter dem Bett bleiben. Und wer sich trotzdem aus dem Haus traute, würde dort auf der Stelle von einer gigantischen zweiten Welle weggeschwappt. Einige Vorwitzige beschwerten sich auch über die Fee Jens. Warum hatte sie diesen öden Lockdown verhängt und nicht gleich einen Dornröschenschlaf? Da würde man wenigstens von dem Elend nichts mitbekommen. So blieb das Land erstarrt. Und nur wer sehr genau hinschaute, hätte bemerkt, dass sich der schlaue Armin ein wenig rührte, und dann ganz vorsichtig begann, die erstarrten Glieder zu lockern.
Fortsetzung folgt. Wenn bei einem virtuell im Netz abgehaltenen Parteitag sich 30.000 Leute in den Livestream schalten, obwohl nur 90 gewählte Delegierte überhaupt sprechen dürfen, theoretisch wenigstens, dann ist das doch ein Riesenerfolg eigentlich, oder? So war das beim ersten virtuellen grünen Parteitag im Mai. Atmosphärisch war dieser Erfolg dann aber doch irgendwie ein Flop. Angela Tesch.
Grünen-Parteitage sind in der Regel vergnügungssteuerpflichtig. Viele Emotionen, harte Debatten in der Sache, gerne auch gegen die eigene Parteiführung. Dank Corona gibt es Basisdemokratie nun aus dem Wohn- oder Arbeitszimmer.
Wir hoffen, dass das alles technisch klappt. Also ich persönlich weiß, wie man in eine Halle mit Tausenden von Leuten reinredet, wie man das so in den digitalen Raum reinmacht. Das ist auch für uns das erste Mal.
Sagt Parteichefin Annalena Baerbock und man merkt es ihr an. Sie wird aus dem Haus des Bundesvorstandes der Grünen in Berlin zugeschaltet. Baerbock lächelt und spricht bemüht fröhlich in die Kamera. Doch es kommt nichts zurück. Kein Applaus, kein Zwischenruf. Basisdemokratie im Netz mit 90 Delegierten, die brav abwarten, bis sie zugeschaltet werden.
Last call für Beate. Ich sehe, Beate taucht nicht auf. Dann Jutta, dich habe ich schon gesehen. Liebe Jutta, bitte zeige dich. Auch du hast jetzt 3 Minuten.
30.000 Leute im Livestream. Über 4 Stunden lang können sie verfolgen, wie grüne Parteimitglieder meist vor Bücherregalen über fehlende Schutzmasken, fehlende Empathie für Alte, Flüchtlinge und über geschlossene Kita und Schulen diskutieren. Über teure Konjunkturprogramme, die die Grünen auflegen würden, um Gesellschaft und Wirtschaft wieder auf die Beine zu bringen. Von Robert Habeck gibt es Analyse.
Die kapitalistische Globalisierung nach dem Prinzip Billigkeit ist an ihr Ende gekommen.
Es gibt Regierungsanspruch von einem, der selbst regiert in Baden-Württemberg.
Die Konjunktur- und Aufbauprogramme, die jetzt kommen, müssen grün imprägniert sein, damit wir mit unserem Kernthema mehrheitsfähig bleiben.
Und es gibt Mysteriöses.
Auch und gerade heute gibt es Lehren aus dieser Zeit der gesellschaftlichen Umbrüche und Veränderungen.
Gibt es noch ein technisches Problem?
Ja, und zwar nicht nur eins. Aber es gibt auch einen Chat nur für die Delegierten, der fleißig genutzt wird. Es gibt eine digitale Box, aus der Redner gelost werden. Und es gibt einen Gebärdenstream. Die Grünen sind schon lange digital unterwegs, sagt Geschäftsführer Michael Kellner, um die Partei mit ihren inzwischen über 100.000 Mitgliedern zusammenzuhalten und zu organisieren.
Corona war ein Schub für die Digitalisierung unserer Parteiarbeit. Doch wir stoßen an rechtliche Grenzen. Ich fordere die anderen Parteien auf, mitzumachen und das Parteiengesetz zu reformieren, um mehr Beteiligung und mehr digitales Arbeiten möglich zu machen.
Günstig ist dieser Internetparteitag übrigens nicht. Die Kosten für die Technik käme der Saalmiete gleich, sagt Kellner, die er für einen normalen Länderrat aufbringen müsste. Je nach Größe bis etwa 50.000 Euro.
Nur im Saal wäre deutlich mehr los gewesen. Und wie war das dann beim ersten virtuellen CSU-Parteitag? Christopher Jennert.
CSU-Chef Markus Söder hält seine Rede aus seinem Büro. Vor sich einen Becher mit goldenen Stiften und eine Star Trek-Tasse. Damit wenigstens ein bisschen, zumindest künstliche Stimmung aufkommt, hat Dorothee Beer im Studio einen roten Knopf, der Applaus abspielt, sobald Markus Söder den Raum betritt. Worauf Generalsekretär Markus Blume auch noch einmal aufmerksam machen wollte.
Ich weiß nicht, ob du es erkannt hast, es war Originalapplaus vom CSU-Parteitag bei deiner Wahl zum Parteivorsitzenden.
Ah, nee, habe ich nicht erkannt. Nee.
Danach kam der künstliche Applaus übrigens nicht mehr zum Einsatz. Auch nicht, als Österreichs Kanzler Sebastian Kurz zu einem überraschend kurzen Grußwort zugeschaltet wurde.
Ja, der Gag mit dem eingespielten Parteiapplaus war dann auch nicht der Bringer, eher kontraproduktiv, was sich die Staatsministerin für Digitalisierung im Kanzleramt da ausgedacht hatte. Die Briten haben da eine treffende Beschreibung für sowas. Wenn die Queen etwas nicht lustig findet, dann heißt es, she was not amused, gilt auch für den König von Bayern, wie wir eben gehört haben. Heike Merten, Juristin und Geschäftsführerin des Interdisziplinären Instituts für deutsches und internationales Parteienrecht und Parteienforschung an der Uni Düsseldorf. Guten Tag.
Schönen guten Abend, Herr Schwinn.
Schauen wir mal auf die rechtliche Seite dieser ganzen virtuellen Sitzungen. Eine Reihe von Gesetzen hat der Bundestag bereits an Corona angepasst, und zwar jeweils nur auf Zeit. Da gibt es zum Beispiel sogenannte präsenzlose Vereinsversammlungen und auch Hauptversammlungen von Aktiengesellschaften ohne Anwesenheitspflicht. Wie ist das eigentlich bei uns rechtlich grundsätzlich geregelt? Muss man eigentlich anwesend sein, um in einem Verein, einem Verband, einer Gesellschaft etwas zu beschließen?
Also grundsätzlich geht das Rechtsprinzip davon aus, dass Versammeln bedeutet, dass man körperlich zusammenkommt. Das haben wir ja auch eben in den Beiträgen vorher gehört. Das geht natürlich auch immer um Emotionen in solchen Versammlungen. Und das kann man eben nur wirklich erkennen, wenn man im Raum zusammenkommt. Also das Rechtsprinzip geht grundsätzlich davon aus.
Ja, diese virtuellen Konferenzen, die sind ziemlich antiseptisch, das stimmt, das erlebe ich ja auch in meinem Alltag jeden Tag. Wie eben von den Grünen gehört, fordert deren Geschäftsführer jetzt die anderen Parteien im Bundestag auf, jetzt auch das Parteiengesetz an die Corona-Erfahrungen anzupassen. Parteien sind nach Grundgesetz etwas besondere Vereine, sag ich mal. Kann man da die Präsenzpflicht auch so einfach mal aussetzen?
Ja, das geht nicht ganz so einfach, wie das beim sonstigen Vereinsrecht ist. Und das ist auch wahrscheinlich der Grund, warum nicht einfach, wie jetzt zum Beispiel beim Vereinsrecht hat man das ja schon gemacht. Das hatten Sie eben erwähnt. Mhm. Da ist eine Änderung eingetreten, allerdings auch nur befristet. Also die läuft aus am 31.12.2021. Da sieht man schon, auch dort will man eigentlich die virtuelle Form der Versammlung eigentlich nur befristet haben. Also das Grundprinzip geht immer vom Zusammenkommen aus. Und jetzt zu den Parteien. Parteien sind ja Vereine, auch das haben Sie eben kurz erwähnt, im rechtlichen Sinne, aber besondere Vereine. Also sie sind dazu da, die Willensbildung zu organisieren und dafür brauchen wir sie auch. Also so Spezialzweckorganisationen sind es. Und ohne politische Parteien können wir gar keine Wahlen durchführen, denn die stellen die Kandidaten auf. Das heißt, sie haben eine ganz besondere Funktion in der Demokratie und sind dadurch auch durch einen eigenen Artikel im Grundgesetz erwähnt worden. Und da wird ihnen bestimmte Rechte und Pflichten auferlegt. Und eine dieser Pflicht ist, dass sie innerparteilich demokratisch aufgestellt sein müssen. Das heißt, wir bauen es auf von der Basis hin, herkommend. Und das bedeutet, dass jedes einzelne Parteimitglied eine angemessene Möglichkeit haben muss, an der Willensbildung der Parteien teilzunehmen. Und dann sind wir eigentlich beim Kern der ganzen Sache. Diese innerparteiliche Demokratie ist eine Pflichtaufgabe der Parteien. Und die kann man eben nicht so einfach umgehen. Deswegen muss man da genau schauen, wie wird das dann organisiert. Und das Parteiengesetz hat eben eine Form gefunden und gesagt, die Parteien kommen zum Parteitag zusammen. Also der Wortlaut im Gesetz lautet, die Parteitag treten zusammen. Und aus diesem Zusammentreten interpretieren nun die Juristen, und da muss man natürlich immer einschränkend sagen, die meisten Juristen, ist ja natürlich immer etwas umstritten, interpretieren da hinein, es ist ein körperliches Zusammenkommen notwendig, damit auch jeder die Möglichkeit hat, mitzuwirken, ne, innerparteiliche Demokratie.
Aber ich finde, dass das andere, was Sie eben gesagt haben, man kann niemanden ausschließen. Im Grundgesetz steht ja auch ein Verbot, bestimmte Gruppen zu diskriminieren. Man kann jetzt nicht hergehen und kann sagen, du musst einen Internetanschluss haben, wenn du Parteimitglied sein willst und an der Willensbildung beteiligt werden möchtest.
Genau, das ist jetzt der Punkt. Also durch die virtuelle Parteiarbeit könnte es dazu kommen, dass wir bestimmte Gruppen ausschließen. Und jetzt nehmen wir mal das Beispiel. Wir sehen ja, die Parteien haben eine große Mitgliederschaft. Aber wenn man sich mal die Altersstruktur der Parteien etwa anschaut, dann haben wir durchaus gerade in den großen Parteien, also in den Regierungsparteien, liegt der Durchschnitt bei 60 Jahren. Da kann erstens nicht jedes Parteimitglied möglicherweise damit umgehen. Das ist der erste Punkt. Es hat aber vielleicht nicht die Möglichkeit, ne? Also hat kein geeignetes Gerät, keinen Internetanschluss, was Sie eben schon erwähnt haben. Man will diese Gruppen nicht ausschließen. Man kann aber daraus im Umkehrschluss aber auch noch weitere Gruppen gewinnen. Man hat ja gesehen, wie groß die Resonanz ist, wenn man jetzt virtuelle Parteiarbeit macht. Es schalten sich viele dazu und auch vielleicht auch andere Gruppen in der Partei. Also insofern kein Ausschließen. Andererseits aber auch vielleicht andere mitnehmen, sodass vielleicht jetzt auch diese virtuelle Parteiarbeit durchaus eine Chance ist.
Also Sie denken, da wird ein Mix bei rauskommen, genau, sozusagen also, nach Corona?
Genau, also man könnte darüber nachdenken, Präsenz- und Distanzveranstaltungen zu kombinieren. Also diejenigen, die nicht die Möglichkeit haben, solche Internetanschlüsse zu nutzen, in denen man dann Präsenzveranstaltungen macht und digital jemanden hinzuschaltet. Man muss aber natürlich sehen, dass gewisse Dinge dem Parteitagsvorbehalt unterliegen, also Personenwahlen, Vorstandswahlen, Satzungsdinge, müssen vom Parteitag beschlossen werden und zwar rechtsverbindlich beschlossen werden. Und das ist nach dem Gesetz im Moment eben nur möglich, wenn man zusammenkommt.
Mit körperlicher Präsenz.
Genau, in einer Versammlung, in einem Raum.
Also es könnte so ausgehen, dass wir da einen Mix haben, dass vielleicht Verabredungen vorher digital, Arbeitsgruppen digital und dann aber der Parteitag körperlich sein müssten.
Genau. Also Vorstellungen oder ähnliche Dinge können vorher diskutiert werden, diese ganzen Bereiche, und dann aber beschlossen werden. Und dann müsste man das Parteiengesetz ändern. Und das ist, glaube ich, damit gemeint worden, dass man es an die neue Dinge anpasst, die Möglichkeit jetzt auch tatsächlich im Parteiengesetz ausdrücklich regelt.
Glauben Sie, dass
damit man Rechtssicherheit schafft.
Glauben Sie, dass die Mütter und Väter des Grundgesetzes das da so hineingeschrieben haben, weil sie auch die Emotionalität dieses tatsächlichen Gegenüberstehens und Argumentierens haben wollten?
Ja, ich glaube schon. Also das ist auch ganz wichtig in solchen Versammlungen, dass man auch, wenn man eine Rede hält, sieht, begeistere ich jetzt das Publikum dafür? Das kann ich in den Gesichtern sehen, manchmal durch Applaus, klar, dann kann ich hören. Aber ich kann es auch in den Gesichtern sehen. Und was vorhin auch schon mal angesprochen worden ist, ganz wichtig ist ja auch die Kommunikation am Rande. Also ich muss ja auch Mehrheiten gewinnen. Das heißt, ich muss mit den Delegierten kommunizieren können, um sie von etwas vielleicht auch zu überzeugen, um meine Position durchzubringen. Davon lebt die Demokratie und vor allen Dingen auch die Demokratie in den Parteien.
Heike Merten, die Geschäftsführerin des Instituts für deutsches und internationales Parteienrecht und Parteienforschung an der Uni Düsseldorf. Recht herzlichen Dank. Eingefrorene Willensbildung Parteien in der Corona-Krise. Der Tag in HR2 Kultur. Und was machen der schlaue Armin, der kühne Friedrich und der gute Jens? Weiter geht es mit dem Märchen vom Corona-Lockdown.
Als der schlaue Armin sich ein wenig gelockert hatte, traf ihn ein strenger Blick der erstarrten Königin Angela. Aber nun regte sich auch die strenge Saskia, lockerte die Stimmbänder und bemängelte die soziale Schieflage des Dornröschen-Lockdowns. Die fröhliche Annalena und der weise Robert bekamen es nun mit der Angst zu tun, dass von ihnen keiner mehr etwas wissen wollte. Und darum regten auch sie sich und machten sich hörbar Gedanken um das Klima und die Bildungsaussichten der Kinder. Da wollte der kühne Friedrich nicht länger abseits bleiben und versuchte, seine verbale Ohrfeige für den schlauen Armin zu vollenden. Der aber wich geschickt aus und ermutigte die verängstigten Menschen, doch einmal unter dem Bett hervorzuschauen. Wenn man da nämlich noch länger bleibe, würde eine Dornenhecke um das ganze Land wachsen, und das könne ja niemand wollen. An der folgenden Diskussion beteiligten sich auch die beiden blassen Norberte, und so kehrte langsam das Leben zurück. Die 12. Fee Jens, die den Lockdown verhängt hatte, machte gute Miene zum bösen Spiel und lobte alle für ihre Disziplin, die dafür gesorgt habe, dass der R-Wert weiter unter 1 liege. Aber kaum jemand hörte zu. Denn jetzt ging es wieder um die Thronfolge, um frischen Wind, Klimaschutz, Rente und schnelles Internet und die Zukunft des schönen Landes. Sicher, manche trauten sich nur online über all das zu sprechen, aber auch das ließ mit der Zeit nach. Und dann kam nach 1,5 Jahren der Prinz mit der Impfspritze. Er hatte sich so beeilt und rechnete nun damit, als Erlöser und Retter gefeiert zu werden. Und nun hüpften und diskutierten schon alle umeinander, einige sogar ohne Mundschutz. Der Prinz wollte schon enttäuscht abziehen, da sah er, dass die Königin Angela immer noch starr dastand. Wenigstens die konnte er erlösen. Er berührte sie mit der Spritze. Da tat sie den Mund auf und sprach: »Wir stehen noch am Anfang dieser Pandemie.« Da lachten alle, dass die Bäuche wackelten, und lebten vergnügt bis an ihr seliges Ende.
Das war das Märchen vom Corona-Lockdown von Rainer Dachselt. So, jetzt haben wir schon ein paar Mal über die Basis der Parteien gesprochen und vermutet, dass sie in Corona-Zeiten eher abgehängt sein könne von der Willensbildung. Was in normalen Zeiten auch, na dann ist ja nicht so schlimm. Oder doch, schauen wir mal oder besser hören wir mal bei der SPD-Basis uns um, die sich gewöhnlich Ortsverein nennt. Für uns im Odenwald war Stefanie Ömich.
Der SPD-Ortsverein Birkenau startet langsam in den Wahlkampf für die Kommunalwahl 2021. Eigentlich würden jetzt schon erste Veranstaltungen dafür stattfinden, außen herum regelmäßig treffen, um die Strategie des Ortsvereins zu besprechen. Doch durch Corona ist alles anders. Podiumsdiskussionen, Konzerte und persönliche Besprechungen sind nicht möglich. Die Parteiarbeit habe sich also sehr verändert, erzählt der SPD-Ortsverbandsvorsitzende Patrick Künstler. Er ist aber stolz drauf, wie sich die kleine Birkenauer Ortsgruppe innerhalb von kurzer Zeit aufgestellt habe.
Es gibt einfach weniger Treffen. Es gibt weniger Möglichkeiten, etwas face-to-face zu besprechen, sondern wir telefonieren mehr. Wir schreiben mehr E-Mails, auch über größere Verteiler teilweise einfach, und machen eben diese Videokonferenzen. Das ist auch noch so eine große Veränderung. Die nicht so digital affinen, nenne ich sich mal, versuchen es trotzdem, haben ja auch immer die Möglichkeiten, auch bei Videokonferenzen sich nur per Telefon einzuwählen zum Beispiel. Hier in Birkenau bin ich sehr zufrieden mit der Parteiarbeit.
Der SPD-Ortsverein hat Glück, Boris Glatter mit an Bord zu haben. Er hat eine Digitalagentur und kümmert sich als Experte jetzt um die Technik, damit die Arbeit des Ortsvereins weitergehen kann.
Ja, das fängt an, einfach eine Webkonferenz einzurichten über das Tool. Das geht dann darum, ein Formular einzurichten, über das man dann die Abstimmungen fährt. Also wir haben das bei den Online-Meetings so gemacht, dass ich eine halbe Stunde früher dann schon da bin, um möglicherweise technischen Support zu geben. Auch für die, die sich nicht einwählen können, die können mich dann anrufen und können fragen: Hey, ich habe hier ein Problem, kannst du mir dabei helfen? Ich sag mal so, wir lernen als, ich sag, Jüngere von den Älteren, was die Erfahrung angeht, und wir führen die Älteren dann dahin, auch mal über die Tools nachzudenken, sie einfach mal einzusetzen und dann einfach mal zu sagen: Mensch, war ja doch nicht so schlimm.
Auch mit dem Kontakt zu den höheren Ebenen innerhalb der SPD ist der Birkenauer Vorsitzende Patrick Künstler zufrieden. Es werden viele E-Mails geschrieben, Telefonate geführt und Online-Besprechungen abgehalten. Man kennt sich gut und sei immer füreinander da, sagt er. Nun ist der Ortsverein dabei, verschiedene Projekte in Birkenau umzusetzen, denn laut des Vorsitzenden seien die momentan extrem wichtig.
Thematisch ist natürlich jetzt gerade Corona das große Thema. Es wird mehr an uns herangetreten natürlich. So, ihr von der Politik, macht ihr irgendwas? Was tut ihr dafür? Und daher ist natürlich es an uns als hier Kommunalpolitiker, da halt auch Rede und Antwort zu stehen und auch mal zuzuhören und zu schauen, was können wir denn machen? Haben wir eine Möglichkeit, was zu ändern? Haben wir eine Möglichkeit, vielleicht was anzustoßen oder so weiter? Größtes Projekt, das wir jetzt haben, wir machen eine virtuelle Bürgersprechstunde. Und da versuchen wir einfach mal ein offenes Ohr zu haben. Was sind denn gerade so die Anliegen? Was wünschen die sich vielleicht auch? Wo können wir unterstützen? Wir können als Ortsverein jetzt nicht wirklich irgendwelche Beschlüsse treffen, aber wir können sie auf jeden Fall schon mal anregen.
Es sei ein gutes Gefühl zu sehen, dass man vor Ort gebraucht werde. Obwohl die Parteiarbeit übers Internet gut funktioniert, plant Patrick Künstler jetzt ein erstes persönliches Treffen mit 10 Mitgliedern des Birkenauer Ortsvereins. Gerade die älteren Genossen hätten sich das sehr gewünscht, sagt er. Denn trotz Mails, Telefonaten und Videos, der persönliche Kontakt sei immer noch am besten.
Da ist er dann, der Mix aus persönlichem Treffen und virtuellen Konferenzen. Professor Wolfgang Merkel, Direktor der Abteilung Demokratie und Demokratisierung am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Guten Tag.
Ich grüße Sie, Herr Schwinn.
Prognosen sind bekanntlich immer dann am schwierigsten, wenn sie die Zukunft betreffen. Aber lassen Sie uns doch einmal ein wenig nach vorne schauen. Fangen wir mit dem Bundestag an. Virtuelle Bundestagssitzungen, kann es das geben? Was denken Sie?
Das ist nicht auszuschließen. Denken wir etwa, dass es wenn es eine zweite pandemische Welle gibt. Aber es ist nicht zu wünschen. Das ist ganz eindeutig, denn Kommunikation, Repräsentation und im gewissen Sinne auch Partizipation, also politische Beteiligung, brauchen eine physische Präsenz. Das ist sozusagen eine vertrauensbildende Maßnahme zwischen denen, die überlegen müssen, argumentieren dürfen und zum Schluss entscheiden müssen.
Wir haben schon gehört, also juristisch ist es so, dass die Willensbildung innerhalb der Parteien nicht rein virtuell sein darf, dass Parteitage körperlich sein müssen letztlich am Ende, wenn da wirklich etwas entschieden werden soll. Das ist im Bundestag vielleicht ein bisschen anders. Die eigentliche Arbeit der Bundestagsabgeordneten findet ja nicht im Plenum statt, sondern in den Ausschüssen zum Beispiel. Kann man so etwas ohne körperliche Präsenz machen?
Ich glaube, dass man das immer wieder einmal ohne solche physische Präsenzen machen kann. Das kann tatsächlich auch rational und im Übrigen auch ökonomisch sein. Auf die Dauer ist das sicherlich nicht eine optimale Form. Denn in den Ausschüssen geht es auch darum, Kompromisse zu schmieden, den anderen oder der anderen zuzuhören. Und dazu braucht man eine Atmosphäre und die lässt sich über die unterschiedlichen virtuellen Tools, die wir mittlerweile alle benutzen, nicht in gleicher Weise herstellen. Es ist übrigens ganz interessant, dass es zwei Institutionen sind, die Sie genannt haben. Das eine das Parlament bei uns, der Bundestag, und die Parteien. Beide Institutionen sind seit gehöriger Zeit unter Vertrauensdruck. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger vertrauen diesen beiden Institutionen besonders wenig. Und wenn die gleichsam noch von der Bildfläche verschwinden, virtuell nur noch organisieren sich, dann ist das ein weiterer Schub in die Legitimationsprobleme hinein.
Und dann gibt es ja auch so hoheitliche Aufgaben, die manche Ausschüsse haben. Also ich kann mir zum Beispiel eine hochnotpeinliche Befragung vor einem Untersuchungsausschuss eher nicht vorstellen in virtueller Form. Das ist ja wie ein virtueller Strafprozess, da habe ich auch so meine Vorstellungsprobleme.
Vollkommen richtig, da schließe ich mich Ihnen vorbehaltlos an. Es ist nicht vorzustellen, dass in einem solchen Ausschuss die jeweiligen angehörten Personen tatsächlich intensiv befragt werden. Und es ist mehr als die Worte, es sind Gestiken, es ist ein Raunen, es ist gewissermaßen ein Augenbrauen hochziehen. ziehen, die diese Atmosphäre mitgestaltet. Das über diese überall vorhandenen digitalen Tools zu machen, ist wirklich eine Illusion. Und man sollte hinzufügen, die ganzen großen Illusionen der digitalen Demokratie, die in den 90er Jahren und dann nach 2000 diskutiert worden sind, die sind schon vor Corona abgeflaut und im Grunde war Skepsis die dominierende Meinung dazu, dass E-Democracy, also eine elektronische Demokratie, die physische Demokratie ersetzen könnte.
Also Sie meinen, das war schon vor Corona tot, das Ganze, die Digitalisierung der Demokratie?
Nicht tot. Ich glaube schon, dass es kleine Bereiche gibt, wo das sozusagen zusätzlich mit in die Repräsentationsstruktur unserer Institutionen eingeführt werden können. Aber bitte nicht glauben, das könne die Plenardebatten, die die Bürger und Bürgerinnen sichtbar tatsächlich verfolgen wollen, irgendwie ersetzt. Noch einmal, das Virtuelle hat immer auch etwas nicht Öffentliches. Und das wäre ganz schlecht, das wäre Gift für das Vertrauen in diese Institution der Demokratie.
Auch wenn sich jeder einschalten könnte, der einen Internetanschluss hat, wer hat es dann auch etwas Ausschließendes trotzdem?
Naja, wenn Sie sich das ansehen, man kann sich sozusagen einklinken und dann haben Sie eine Tafel, wo Sie 25 Köpfe sehen, dann blättern Sie um, die nächsten 25 blättern Sie um, die nächsten 25. Das ist etwas ganz anderes, als in einem Raum zu sitzen, zuzuhören, die Argumente auszutauschen. Also das wird auch so unattraktiv werden, dass ich nicht glaube, dass außer professionellen Beobachtern das die Bürger tatsächlich wahrnehmen.
Ich muss sehr lachen, weil wir beide offenbar die gleiche nervtötende Erfahrung mit diesen Videokonferenzen gemacht haben, die uns jetzt irgendwie zum Übertruss zum Halse raushängen inzwischen offenbar.
Ja, wir wickeln mittlerweile da Prüfungen, gar Dissertationen ab, mündliche Disputationen. Meine Erfahrung ist einfach, das kann über eine gewisse Periode durchgehalten werden. Aber es gibt mittlerweile auch unter meinen Kolleginnen und Kollegen, auch unter den Studierenden, eine ganz große Sehnsucht, zurückzukehren zu den offenen Debatten, die man in normalen Zeiten, in normalen Seminaren haben kann.
Dass man sich auch mal ins Wort fallen kann, nicht?
Auch das. Ja. Und wie ich vorhin gesagt habe, wie jemand etwas vorträgt, wie die Leute zuhören, wenden sie sich ab, schlafen sie ein oder sind sie ganz angespannt, auch das schafft gewissermaßen eine Atmosphäre. Und noch einmal, sich gegenüber zu sitzen, ist eine vertrauensbildende Maßnahme, ist etwas ganz anderes, wenn man das über Zoom oder wie man das auch immer machen mag, sich in sichtbaren Personenkacheln gleichsam aneinandergereiht Statements abgibt.
Das ist die Erfahrung aus der Corona-Krise. Professor Wolfgang Merkel, der Direktor der Abteilung Demokratie und Demokratisierung am Wissenschaftszentrum Berlin. Recht herzlichen Dank. Eingefrorene Willensbildung, Parteien in der Corona-Krise. Das war der Tag. Wir danken sehr, dass wir in dieser Woche in Ihren Geräten zu Gast sein durften. Der Tag, das waren in dieser Woche Rainer Dachselt, Oliver Klab, Dorothea Schuler und Tamara Marschalkowski. Und am Mikrofon sagt Tschüss, Florian Schwinn.